So. Shalom, liebe Geschwister. Ich spreche heute über Leben in der Gemeinde und fange erstmal an mit Psalm 133. Psalm 133. Und so. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf das Haupt, das herabfließt in den Bart, auf den Bart Aharons, und der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, dort hat der Herr seinen Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Was für eine köstliche Gemeinschaft, wenn Brüder einmütig beieinander sind. Sie sind ein Segen für andere, wie das erfrischende Öl, das über den Kopf Aarons ausgegossen wird. Angenehm in der trockenen Hitze der Wüste. Und dieses Öl hat eine bestimmte Zusammensetzung. In der Tora finden wir, wie die Zusammensetzung ist. Und das hat auch so ein bisschen ätherische Öle enthalten, die also ein bisschen auch erfrischend wirken. Und die Priester bekamen diese zu ihrer Salbung über den Kopf gegossen und floss dann überall Bart herab und dann letztlich auch Rücken und Vorderseite in das Gewand rein, mit dem sie bekleidet waren, wie eine Erfrischung. Und so ist Einmütigkeit der Brüder wie der Tau, der vom höchsten Berge ihres Israels in der Form von vielen kleinen Bächen und kleinen Flüssen ins Tal hinabfließt. Und dann ist was interessant, was hier steht. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. In gleicher Weise soll auch die Gemeinde ein Ort sein, wohin der Herr seinen Segen befiehlt. Die Gemeinde soll die Einheit Jesu mit seinem Vater und ihre Einmütigkeit, Vater und Sohn, widerspiegeln. Und damit hat die Gemeinde eine große Bedeutung. Und die Bedeutung der Gemeinde wird unterschätzt. Ich werde beim nächsten Mal über ein Thema sprechen, wo ich denke, dass auch viele Christen ihren Status unterschätzen. Lesen wir zuerst einmal Epheser, wir kommen nachher in Epheser 5, aber zuerst einmal einige Stellen zur Vorbereitung. Epheser 2, die Verse 14 bis 22. Epheser 2, 14 bis 22. Da heißt es, er hat aus beiden eins gemacht, also aus Israel, Leuten aus dem Juden, die an Jesus glauben, also die Messianischen aus Israel und die Messianischen aus den Nationen, hat aus allem eins gemacht, erst unser Friede, und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Gott, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist ein Ort, der als Tempel des Herrn bezeichnet wird. Seine Bauelemente sind nicht Steine, sondern Menschen, die zu einer Behausung Gottes im Geist durch Jesus Christus aufgebaut wurden. Erstaunlich, wie sündige Menschen da von Gott so gesehen werden, aufgebaut werden, wobei Christus selbst der Eckstein ist. 1. Petrus 2, Vers 5. Die nächste Stelle, die zur Vorbereitung dient, 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Das Ziel des Aufbaus eines geistlichen Hauses aus lebendigem Stein ist eine geistliche Priesterschaft. Diese geistliche Priesterschaft, ich habe darüber im Hebräerbrief ausführlicher gesprochen, ist in der Lage, geistliche Schlachtopfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Die Gemeinde ist daher kein Selbstzweck. Jeder, der zur Gemeinde gehört, lebt nicht mehr für sich selbst. Er lebt zur Verherrlichung Jesu, um durch dieses Leben geistliche Schlachtopfer darzubringen. In unserer Gesellschaft heute achtet man auf Selbstverwirklichung, auf Leben für sich selbst, sich selbst finden und so weiter. Das ist nicht die Idee, die Gott hatte bei der Erschöpfung des Menschen. Das war nicht die Idee bei der Gründung der Gemeinde durch Jesus Christus. Schauen wir Römer 14 nochmal an zum Abschluss, bevor wir dann in den Haupttext einsteigen. Römer 14, die Verse 7 bis 9. Da heißt das: Denn keiner von uns liebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nur, dass wir leben, sei es, dass wir auch sterben, wir sind des Herrn. Das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass wir füreinander und für Jesus leben. Unsere Bestimmung ist nicht, für uns selbst da zu sein. Weil niemand für sich selbst lebt, muss auch niemand etwas für sich selbst tun. Ich muss nicht Zeit für mich nehmen. Vor längerer Zeit hat mir ein sehr geschätzter Bruder im Herrn, der inzwischen selbst schon beim Herrn ist, hat er mich mal aufgefordert, einmal in mich hineinzuhören. Anlass war, ich hatte mir gerade mal bei einer Aktion in unserer chinesischen Arbeit einen Arm ausgekugelt, und er meinte, ich sei halt immer so gestresst und ich soll aber Zeit für mich selber nehmen. Ja? Und in mich hineinhören. Meine Antwort war, Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Weil in mir nichts Gutes wohnt, sollte ich nicht immer in mich hineinhören. Weil in mir nichts Gutes wohnt, lebe ich nicht für mich selbst, sondern für Jesus. Das ist der Grund. Ich werde beim nächsten Mal noch ausführlicher darauf eingehen, mit ein paar praktischen Beispielen. Aber das ist ein wichtiger Grund. Wir verwechseln oftmals das, was die Welt Gutes meint zu sagen, und die, was die Bibel sagt. Und wisst ihr, es gibt immer wieder Diskussionen in meiner Umgebung, wo es die Frage geht, muss man 10 Kapitel der Bibel lesen? Ja, das ist eine nette Frage. Muss man vielleicht nicht, aber ich kann euch sagen, dieses ständige, immer wieder die Bibel von Anfang bis Ende durchlesen, auch dieses, ich gewöhne mir ein paar Sachen neu an, im jüdischen Kalender stehen so die Psalmen, die man so am Tag lesen soll, die Tehillim des Tages, und da komme ich so einmal im Monat durch alle Psalmen durch, das will ich mal probieren, wie ich das hinkriege, zusätzlich noch zu den üblichen Kapiteln und natürlich die Tora lesen auf Schabbat auch noch, aber dieses sich ständig immer wieder das Gleiche durchlesen, das hilft uns zu verstehen, wer wir sind und verstehen, wie schlecht wir sind und dass wir nicht für uns selber leben, sondern für Jesus Christus. Und so wie die Gemeinde für Jesus lebt, denn Jesus hat sich für sie dahingegeben, so ist es, dass wir für Jesus leben. Und so hat Jesus, so wie Jesus für die Gemeinde gelebt hat. Und dazu komme ich zum letzten Abschnitt des Textes, den ich heute lesen werde. Den schiebe ich einfach mal vor. Da heißt das in Epheser 5, 25b bis 27. Ich spreche jetzt nicht über das Hauptthema dieses Vers, sondern wie auch Christus die Gemeinde sich selbst sich reinigen durch das der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie sich zu heiligen und reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Sich selbst, Jesus Christus, der ewige Gott, stellt die Gemeinde sich selbst dar als vollkommen und wird sie aufbauen. Das kommen wir zum Thema heute: Leben in der Gemeinde. Epheser 1 bis 5, 1 bis 2 lesen wir zuerst einmal zur Einleitung. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich hatte einmal ganz gewaltigen Ärger gehabt, in einer Baptistengemeinde einem Gemeindeältesten zu sagen, wir sollen als Christen doch alle leben wie Paulus. Oh, das gab Feuer. Das war in meiner Berliner Zeit. Und hier steht was viel Schlimmeres, als was ich damals gesagt habe. Seid nun Nachahmer Christi, Nachahmer Gottes, nicht nur Christi, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir sollen nicht Paulus nachahmen, wir sollen Gott nachahmen. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Paulus fordert jeden in der Gemeinde dazu auf, ein Nachahmer Christi zu sein, ein Nachahmer Gottes zu sein. Dabei geht es im Zusammenhang natürlich, wenn man die Verse vorher sieht, um einen gütigen, mitleidigen und einander vergebenen Umgang miteinander. Vor allem aber um den Wandel in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Das ist die Bedeutung dafür, dass wir, die Gründe dafür, dass wir Nachahmer Christi in der Gemeinde sein sollen. Er begründet es damals, Paulus, weil Christus sich selbst für uns hingegeben hat. So wie Jesus sich für uns selbst als ein Gott wohlgefälliges Opfer, Schlachtopfer steht da, hingegeben hat, so gehören wir uns nicht selbst. Jesus hat auf seine Königsherrschaft verzichtet und kam in die Welt, wie wir es in Philipper 2 sehen können, und nahm Knechtsgestalt an, um das zu tun, wozu Gott ihn gesandt hat. Und so ist es auch für uns. Wir sind als Nachahmer Christi nicht für uns selbst da, sondern sollen uns selbst als ein Opfer für Geschwister dahingeben. Wir leben in der Gemeinde nicht für uns selbst, sondern füreinander. Dann kommen wir zum Thema, was nicht zum Leben der Gemeinde gehört. Ich gehe auf viele Themen gar nicht so ein, weil das Interessante kommt dann am Ende, das merkt man sich auch meistens am besten. Die Verse 3 bis 6. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeiten und albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger und kein Unreiner und kein Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Im Anschluss an die Aufforderung, Nachahmer Christi zu sein, führte Paulus einiges auf, was auf keinen Fall in die Gemeinde gehört. Also Unzucht, Unreinheit, Habgier, was eine Form von Götzendienst ist, wird auch gleich im Text geschrieben, Unanständigkeiten, albernes Geschwätz, Witzeleien, die sich nicht gehören. Ich will darauf gar nicht weiter eingehen, das wird hier nur aufgezählt, denn so ist die Begründung, kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habsüchtiger hat Erbteil am Reich Christi. Sie stehen alle unter Gottes Zorn. Und ähnlich schrieb Paulus übrigens an die Korinther in 1. Korinther 6, ein paar Bücher vorher, 1. Korinther 6, Vers 8 bis 11. Aber ihr selbst tut Unrecht. Genau, ihr selbst tut Unrecht und überfordert und übervorteilt und das den Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Gottesdiener, Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustnarben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen und ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Weil wir nicht zur Welt gehören, sollen wir uns von der Lebensart der Welt fernhalten. Denn die Lebensart der Welt passt nicht zu denen, die durch das Wasserbad im Wort, Epheser 5, Vers 26, gereinigt und geheiligt sind. Dann leben in der Gemeinde abgesondert vom weltlichen Lebenswandel. Die Verse 5 bis 17. Nee, 5 bis 14, Moment. Die Verse 7 bis 14, Entschuldigung, 7 bis 14. Seid also nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Furcht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, die überprüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch Licht offenbar. Denn alles, was offenbar ist, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Paulus fordert hier die Empfänger des Hebräerbriefs auf, nicht die Mitgenossen derer zu sein, die in Epheser 5, 3 bis 6 aufgeführt sind. Sie sollen sich von der Welt absondern, in der sie vorher gelebt haben. Und das geschieht wie folgt. Erstens, ein Lebenswandel als Kinder des Lichtes. In Vers 8 gleich. Dann zweitens, prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Drittens, keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis, denn die Werke der Finsternis werden durch unseren eigenen geheiligten Lebenswandel losgestellt. Es geht nicht darum, die Welt zu verlassen, das können wir nicht, aber die Welt ist böse, das müssen wir einfach wissen. Wir leben in Satans Reich und sind Feinde der Weltregierung. Wir gehören zu einer Minderheit, die nichts anderes als Druck zu erwarten hat von der Umgebung. Die Welt ist böse. Wir können aber die Welt nicht verlassen. Wir wohnen mitten in der Welt, arbeiten in der Regel an verschiedenen Arbeitsplätzen mit einer meistens sehr geringen Anzahl von Glaubensgeschwistern. In meiner Behörde, wir waren ungefähr 1300 Mitarbeiter insgesamt, kannte ich eigentlich nur eine Person, die an Jesus, glaube ich, war. Wir sondern uns von der Welt ab durch unsere Lebenswandel als Kinder des Lichtes. Die Menschen in unserer Umgebung bemerken von diesem Lebenswandel mehr, als wir vermuten. Die beobachten uns. Und weil sie uns beobachten, geben sie uns manchmal auch Probleme. So ist das. Sie merken sehr schnell, dass wir vieles, was sie machen, nicht mitmachen können. Und außerdem bemerken sie an dem, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, dass wir eine unzerstörbare Hoffnung haben. Also eigentlich sollte kein an Jesus Gläubiger, der auf Arbeit gemobbt wird, daran kaputt gehen. Sollte nicht passieren, weil wir einfach eine unzerstörbare Hoffnung haben. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn ihr sowas erlebt, dass es euch nicht gut geht auf Arbeit, bitte immer wieder mal nachstudieren und zu sehen, ihr seid da nicht alleine. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Leben in der Gemeinde, im Wandel, in Weisheit. Vers 15 bis 17. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Zunächst werden wir aufgefordert, die Zeit gut auszunutzen. Warum denn das? Das hat damit dazu zu tun, dass die Tage böse sind. Leben wir in der Endzeit? Das ist der Grund? Nein, also das würde ich nicht sagen. Der Grund ist einfach der, warum sind die Tage böse? Die Tage verschwinden nämlich. Die Minuten, die jetzt hier sitzt, kriegt ihr nie wieder. Die sind vorbei. Und den Tag, den wir heute erleben, den gibt es so nie wieder. Ich habe das mal in meiner Uni-Zeit in einer Vorlesung den Leuten gesagt, den Studenten gesagt, da ging es um Pharmakologie und Hormone, dass eine Frau ihren Tag nur einmal an einem Tag in ihrem Leben erlebt und dann nie wieder. Weil die Hormoncocktails sich jeden Tag so ein bisschen verändern, so 20 bis 50 Substanzen, hochkomplex. Und das heißt, der nächste Tag ist eine andere Person. Ja? Das ist interessant. Das, was sie an dem Tag erlebt, erlebt sie nie wieder. Und was wir an dem Tag heute erleben, erleben wir auch im Grunde genommen nie wieder. Darum ist es wichtig, Zeit auszunutzen, die wir haben. Wir können nämlich nicht sicher sein, ob wir das, was wir, dass wir morgen, dass wir können nicht sicher sein, dass wir morgen die Zeit dafür haben, Dinge zu tun, die wir heute hätten tun sollen. Es kann sein, dass manches ist ganz angenehm, dass ich das überlebt, aber es gibt Dinge, die schaffen wir dann auch nicht mehr, nicht? Also es ist nicht so, was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf morgen. Das ist nicht das, was wir als Christen tun sollten, sondern einfach die Zeit ausnutzen. Wir sollten verstehen, dass das der zweite Punkt ist. Wandelt als Weise, kauft euch Zeit aus, darum seid nicht töre, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sollten verstehen, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist nicht unverständlich. Ich höre in chinesischen Kreisen immer wieder, es ist so schwer, die Bibel zu verstehen. Und dann frage ich die Chinesen immer, okay, fangen wir mal an mit dem ersten Buch der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was bedeutet das? Schwer zu verstehen, nicht? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ganz einfach. Das bedeutet, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Dass ein Gott da ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht's weiter. Nehmen wir mal 2. Mose. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht töten und sowas. Ja? Die ganzen 10 Gebote. Unverständlich? Um zu verstehen, es gibt Dinge, die man nicht so leicht verstehen kann. Das gebe ich zu. Mark Twain sagte einmal, ich habe aber keine Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Es ist so, dass wir natürlich, wenn wir Gottes Willen verstehen wollen, müssen wir auch Gottes Willen kennen. Und deswegen müssen wir Gottes Wort regelmäßig lesen und regelmäßig darüber nachdenken. Wie es in Höre Israel steht, Tag und Nacht, das Wort Gottes auf dem Mund habe, darüber nachdenken, wo wir auch sind. Ohne Kenntnis des Wortes Gottes, durch sein Wort, ohne Erkenntnis des Willens Gottes durch sein Wort, werden wir auch Gottes Willen nicht verstehen. Denn manchmal muss man über Sachen nachdenken und dann kommt man zum Verstehen. Aber erstmal das Gehirn programmieren und dann anwenden, dann verstehen. Wenn aber nichts drin ist im Gehirn, weil wir es nicht gelesen haben, dann können wir lange fragen, was Gottes Wille ist, wir werden es nicht rauskriegen. Denn es gibt keinen Blitz. Also ich habe es noch nie erlebt. Also ich habe noch nie so einen Geistesblitz gehabt, wo ich dann weiß, jetzt ist Gottes Wille da. Ja? Habe ich nie gehabt, kenne ich nicht. Also immer wieder Gottes Wort studieren, um Gottes Wort zu kennen, um Gottes Wort zu verstehen. Um Gottes Wort kennenzulernen, haben wir in unserer Gemeinde eine zentrale Bibelstunde. Die ist, ja, besucht. Es kommen Leute. Aber nicht so viele Leute, die man vielleicht sich dahin wünscht. Wir könnten die Bibelstunde auch hier verlagern, in den Raum. Das haben wir in der Corona-Zeit schon gemacht. Wenn mehr als 50 kommen, dann hätten wir drüben keinen Platz mehr. Aber ich möchte euch einladen, zur Bibelstunde zu kommen. Mittwoch, 19.30 Uhr. Immer sehr interessante Themen. Und sehr interessante Brüder, die das dann sehr gut vorbereiten und unterrichten. Andere Gemeinden haben Hauskreise, in denen Gottes Wort studiert wird. Aber warum haben wir keine Hauskreise? Weil wir festgestellt haben, dass in manchen Hauskreisen dann irgendwann mal Gottes Wort nicht mehr studiert wird. Sondern man tauscht dann nur noch aus. Und deswegen ist bei uns die Bibelstunde-Idee, kommt in die Bibelstunde, lernt Gottes Wort kennen und verstehen. Damit wir alle den Willen Gottes kennen und verstehen, haben wir hauptsächlich die Bibel. Die ersten Jahre meines Christseins durfte ich keine Gemeinde besuchen, meine Eltern es verboten. Was habe ich gemacht? Nun, ich bin ein nicht so intelligenter. Ich lese das Buch, 1. Buch Mose, und habe angefangen, ich habe das schon mal erzählt, glaube ich, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da komme ich nach einiger Zeit in der Offenbarung an und habe dann vergessen, wer hat nochmal die Welt geschaffen? Ach so, nochmal von vorne anfangen. Habe ich wieder vergessen. Und so gehe ich immer wieder durch in die Bibel und das ist der Grund, weil ich immer wieder vergesse. Und weil ich das vergesse, muss ich mich daran erinnern, was für einen Gott wir haben, der Himmel und Erde gemacht hat, der durch sein Wort alles gemacht hat. Durch sein Wort entstand alles. Und so habe ich auch Jesus Christus kennengelernt, der durch sein Wort Kranke heilte und damit die Methode des Schöpfers anwandte. Hochinteressant, wenn man das mal im Zusammenhang so sieht, wie Gott und wie Jesus Christus da eigentlich sehr wesensgleich sind. Und darüber hinaus hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben und die örtliche Gemeinde, damit wir miteinander wachsen, wie wir auch schon im Lied heute vorhin gesungen haben jetzt gerade. Schauen wir mal Epheser 4, die Verse 11 bis 16 an. Da sehen wir, was Gott in die Gemeinde reingegeben hat. Epheser 4, 11 bis 16. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und an allem hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenke entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß des einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wisst ihr, was hier steht? Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Als die katholische Kirche gegründet wurde, durch Theodosius I. im Jahr 382, wurden die normalen Gemeindemitglieder entmündigt. Wir hatten gestern einen Katholiken am Büchertisch, der sagte uns, kommt aus der katholischen Gemeindeanhörung, und sagte uns, ja, was seid ihr für eine Organisation? Wie gefällt seid ihr? Dürft ihr, was ihr hier macht? Wir fragen euch nicht. Er hat sich als Katholik vorgestellt, der die katholische Kirche erneuern möchte und sagte, wir sollten Mama nicht vergessen.
Mama?
Ja, wir sollten Mama nicht vergessen. Also ihr verpasst was am Büchertisch, wenn ihr nicht dabei seid. Ja? Das ist hochinteressant. Wer ist denn Mama? Na, Maria, die Mutter, die Gottesmutter. Da, okay, also Gott hat keine Mutter, ich bin zu sehr jüdisch dafür, um zu glauben, dass Gott eine Mutter hat. Und ja, wir haben doch durch die Beziehung zu Gott. Das ist eine Entmündigung. Wir haben selbst direkt Zugang zu Gott. Wir sind aufgebaut zu einem heiligen Priestertum, wie wir gerade gelesen haben auch. Und sollen unser Leben selbst dargeben als ein lebendiges Opfer vor Gott. Liebe Geschwister, darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder einander ermutigen, miteinander die Bibel lesen, miteinander lernen, die Bibel zu verstehen. Deswegen nochmal eine Werbung für die Bibelstunde. Mittwoch, 19 Uhr, möchte ich hier viele sehen. Kommen wir zum Hauptthema. Von Vers 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und Geistliedern redet und dem Herrn mit eurem ganzen Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Bis dahin. Offensichtlich haben einige in der Gemeinde in Ephesus Alkoholprobleme gehabt. Sonst wirst du da nicht stehen, sagst euch nicht verweilen, oder? Anders ist nicht zu verstehen, dass Paulus hier die Abstinenz gegenüber Alkohol fordert. Anstatt sich mit Wein zu berauschen, sollen die Geschwister in Ephesus voll Geist werden. Paulus zeigt ihnen dann auf, wie man voll Geist wird. Also den Heiligen Geist haben wir alle. Wir sind vom Heiligen Geist erfüllt. Aber wie werden wir voll Geistes? Und deshalb gibt es hier eine ganz praktische Methode, keine Frage mit Zungenreden, keine Frage mit irgendwelchen anderen übernatürlichen Dingen, nein, ganz praktische Dinge, die hier dazu führen, wie man vom Geist erfüllt werden. Werdet voll Geistes, indem ihr, erster Punkt, zueinander, also auch zu euch selbst, zueinander, redet in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Zweitens, indem ihr in seinem eigenen, im eigenen Herzen dem Herrn Jesus Christus singt und spielt. Drittens, indem wir für alles, was in unserem Leben geschieht, jederzeit Gott im Namen Jesu danken. Ist nicht immer leicht, das dafür zu danken. Viertens, einander unterordnen in der Furcht Christi. Das sind vier Verhaltensweisen, die uns dabei helfen, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. In allen diesen Dingen haben wir Probleme, weil sie nicht unserer menschlichen Natur, die von der Sünde geprägt ist, entsprechen. Deswegen ist die Gemeinschaft von Gläubigen so wichtig, um das gemeinsam einzuüben. Wie wir es in Hebräer 10, 23 bis 25 sehen, dass wir zusammen nicht versäumen, zusammenzukommen als Gemeinde, als Versammlung und um uns einander anzureizen zur Liebe und guten Werken. Um zueinander in Psalmen, Lobliedern und Geistliedern zu reden, müssen wir wissen, wie wir das tun. Ich besuche viele Bibelkreise die Woche, einen deutschen, drei chinesische. Und ich stelle immer wieder fest, wie gut die Christen Bescheid wissen. Und wenn man mal nachfragt, wissen sie nicht. Und wissen sie, warum sie nicht wissen? Weil sie nicht nachlesen. Um einander Psalmen, Loblieder und Geistlieder zu reden, müssen wir wissen, wie wir das tun. Dazu gibt es immer einen einschlägigen Text in der Bibel. Das sind zum Beispiel die Psalmen. Und auch Jesus in seinem Herzen und Loblieder zu singen, gehört nicht zu unseren Fähigkeiten. Ich kenne Kinder von chinesischen Familien, die können sämtliche christliche chinesische Lieder auswendig. Warum? Weil die Mutter bei den Hausarbeiten zu Hause, beim Kochen und beim allem, was sie tut, immer wieder diese chinesischen Lieder singen. Vielleicht eine gute Methode, mal zu Hause mal zu singen, während der Arbeit. Und dabei Lieder auswendig zu lernen. Und das fand ich sehr beeindruckend, als ich das von den Kindern gehört habe. Ja, ich habe Kinderlied, meine Mama hat es mir immer vorgesungen. Jeden Tag singt sie anders, aber jeden Tag höre ich das. Einander im Herzen Loblieder singen, gehört nicht zu unseren Fähigkeiten, das müssen wir lernen. Dazu hilft das Auswendiglernen von Psalmen und geistlichen Liedern. Größere Probleme haben wir damit, Gott zu danken, was in unserem Leben geschieht. Wer ist schon dankbar für Schwierigkeiten, Verfolgung oder Schicksalsschläge? Diese Dankbarkeit müssen wir lernen. Es ist nicht leicht, dafür zu danken. Eine Hilfe dafür finden wir zum Beispiel im Psalm 50. Nehmen wir da einige Verse aus Psalm 50. Nicht alles. 14 bis 15. Opfer Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du sollst mich verherrlichen. Dann Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich als Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg, ich werde ihn als Heil Gottes sehen lassen. Einander in Furcht Gottes unterzuordnen, ist ein anderes Problem, was wir miteinander haben. Das ist aber eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie sich nicht als Lehrer oder Väter bezeichnen sollen, denn es gibt nur einen Lehrer, das ist Jesus, und einen Vater, das ist der Gott. Denn durch den Heiligen Geist haben wir alle das Gleiche empfangen. Wir haben alle das Gleiche empfangen. Schauen wir mal. 1. Johannes 2, 27. Da heißt es: Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt ihr in ihm. Wir haben alles bekommen. Wir brauchen nur nachlesen und lernen, damit umzugehen. Und jetzt kommen wir weiter zum Leben in der gemeinsamen Unterordnung. Der vierte Punkt, auf den gehe ich jetzt ausführlicher ein. Wobei ich auch nicht ins Detail gehe. Denn die Zeit ist nicht da. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die vierte Verhaltensweise, die dazu beiträgt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, wird von den meisten Bibellesern nicht als solche erkannt. Denn in den meisten Übersetzungen gibt es hier zwischen den Versen 20 und 21 eine Überschrift, die dazu führt, es handelt sich ab diesem Thema, ab diesem Vers um ein anderes Thema. Ich lese ab und zu mal die jüdischen Bibeln. Und die jüdischen Bibeln, also es gibt das von David Stern, das jüdische Neue Testament, hat keine Überschriften. Gerade die Kapitelnummern sind auch da angegeben, ja. Aber keine Überschriften. Auch die Übersetzung des Tanakh von Tur Sinai ist ohne Überschriften. Die Überschriften sind eine Interpretation, eine Bevormundung. Nehmt die Überschriften weg. Die vierte Verhaltensweise ist tatsächlich zum vom Heiligen Geist erfüllten Leben gehörig, nämlich einander unterzuordnen. Es ist kein anderes Thema. Denn die Originalschriften, Texte haben keine Überschriften. Wenn Paulus die Unterordnung untereinander als vierte Voraussetzung für die Erfüllung des Heiligen Geistes einordnet, bekommen die folgenden Themenbereiche eine andere Gewichtung. Denn Paulus nennt die Themenbereiche, in denen wir einander unterordnen sollen. Jetzt werde ich die Themenbereiche mal aufzählen. Erstens, die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen als dem Herrn, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Kleine Handbemerkung, wenn ihr wollt, dass eure Ehe kaputt geht, Männer, sagt euren Frauen täglich, sie sollen sich euch unterordnen. Zweitens, die Männer sollen ihre Frauen in der Weise lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und durch sein Wort zu reinigen. Ihr lieben Frauen, wenn ihr eure Männer von euren Männern verlangt, sie sollen euch so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann seid ihr sie bald los. Das hat Gott den Männern gesagt, das andere hat Gott den Frauen gesagt. Also kümmert euch um die Dinge, die eure Aufgaben sind. Drittens, diese beiden wichtigen Unterordnungen in Epheser 5, werden in Epheser 5, Vers 33 zusammengefasst. Die Männer sollen ihre Frauen wie sie selbst lieben und die Frauen sich ihren Männern in ihrer Furcht unterordnen. Viertens, die Kinder sollen ihren Kindern, ihren Eltern durch Gehorsam, ihren Eltern durch Gehorsam unterordnen. Die Verse 6, Kapitel 6, 1 bis 3. Fünftens, die Väter sollen ihre Kinder nicht zu Zorn reizen, sondern sie erziehen in Zucht und Ermahnung, auch eine Art Unterordnung. Epheser 6, Vers 4. Dann die Knechte, heute würde ich sagen die Angestellten von Unternehmen, sollen ihren Herren, den Vorgesetzten, als Knechte Christi sich unterordnen. Die Verse 5 bis 8. Siebens, die Herren, also die Vorgesetzten, sollen gegenüber ihren Knechten, ihren Unterstellten, dasselbe gegenüber ihren Unterstellten tun und sich wie sie dem Herrn Jesus Christus unterordnen. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott, da sollen die Vorgesetzten ihre Untergebenen nicht bedrohen. Vers 6 bis 9. Ich lese die Texte jetzt nicht ausführlich, könnt ihr selber nachlesen, sind so die Punkte mal aufgeführt. Warum führte Paulus in Epheser 5, Vers 21 die Unterordnung, das einander unterordnen, so ausführlich aus in diesen Versen von Epheser 5, 22 bis 6, 9? Warum führt er so ausführlich aus? Weil alle Geschwister in allen diesen genannten Bereichen Schwächen haben und sich häufig sündigen, indem sie sich nicht unterordnen. Diese Schwächen erkennt man am Beispiel des Umgangs in der Ehe. Frauen haben ein Problem damit, sich ihren Männern unterzuordnen. Frauen haben alle ein Problem. Und ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr gerade euch in einer Ehekrise befindet, alle Ehen haben das gleiche Problem. Es gibt zwei verschiedene Personen, die da heiraten. Und ich erzähle es mal ganz gerne, ich habe mit meiner Frau drei Probleme. Eheprobleme. Problem eins, sie ist aus Westdeutschland, ich bin aus Berlin. Das ist ein Riesenkulturunterschied. Das zweite ist, sie ist katholisch gewesen und ich bin jüdisch und von der Herkunft. Und da kommt aber der Hauptpunkt, sie ist eine Frau und ich bin ein Mann. Und das sind zwei Kulturen, die passen überhaupt nicht zusammen. Das ist so weit auseinander. Ja? Und deswegen habe ich hier ein Problem. Und sie hat ein Problem. Wir haben ein Problem, einander unterzuordnen. Und wir müssen daran lebenslang arbeiten. Wir müssen lebenslang an dieser Frage arbeiten. Männer haben ihre Probleme, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt hat. Frauen haben die Probleme, sich unterzuordnen. Und das ist eine Tatsache, das macht nichts. Das ist aber so, dass wir miteinander lernen. Ich fange mal wieder an, oder gehe zurück zum Psalm 133. Und dann kommen wir zum Ende. Da heißt das, ich bringe es mal in Erinnerung, was ich am Anfang gelesen habe. Ein Wallfahrtslied von David. Wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, Aharons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Ein schöner Text. Was da beschrieben ist, ist leider nicht häufig in einer Gemeinde vorhanden. Warum nicht? Weil in der Gemeinde versammeln sich Ehefrauen, die sich ihre Männer nicht unterordnen, Männer, die ihre Frauen nicht lieben, Kinder, die ihren Eltern nicht gehorchen, Väter, die ihren Kindern durch Ungeduld zum Zorn reizen, Mitarbeiter in Unternehmen, die ihren Chefs nicht gehorchen, Vorgesetzte in Unternehmen, die ihre Mitarbeiter unterdrücken. Alles im Allen eine illustre Gesellschaft, man kann vielleicht sogar sagen, kriminelle Vereinigung, die sich als lebendige Steine zur Behausung Gottes aufbauen soll. Mann und Mann haben wir Probleme. Und genau an diesen Steinen zeigen sich die Probleme einer kranken Gesellschaft. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Ja? Erst einmal ist die Gemeinde ein Krankenhaus. Und der Pastor, ich habe in der chinesischen Gemeinde mal sowas Ähnliches mal gesagt, in Hannover, da habe ich ihn gefragt, wer ist jetzt der Arzt? Der Pastor. Nun, die Pastoren und Ältesten sind nicht der Arzt. Die fallen manchmal am meisten aus dem Bett, die brauchen Hilfe, dass wir sie wieder einbringen. Ja? Das sind Mitpatienten. Pastoren und Ältesten genau wie wir Mitpatienten. Und da wir Personalmangel haben, müssen wir immer gucken, dass der andere auch an seinem Tropf bleibt oder an seinem Arzneimittel bleibt oder an seinem Arzneimittel einnimmt und auch in seinem Bett liegen bleibt, wo er zu liegen hat. Ja? Wir müssen aufeinander aufpassen, aufeinander achten. Denn wir sind alle Patienten und haben nicht so viel Pflegepersonal. Und unser Arzt ist Jesus Christus, der an uns arbeitet, wie es in Versen 25 bis 27 steht. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jeder von uns hat mit seinen Krankheiten zu kämpfen. Natürlich kann ein Schwerkranker auch mal zu Hause bleiben, aber im Krankenhaus bekommt er schneller Hilfe. Vielleicht kann man das hier so als eine, wie hießen die früher Dinger, jetzt heißt das ja Ärztehäuser, früher hieß das Poliklinik betreiben, nicht? Wo man tagsüber reingeht und abends nach Hause geht, weil die Therapie abgeschlossen ist, oder die tägliche Therapie. Im Krankenhaus bekommt man eher Hilfe als zu Hause, wenn man seine Krankheit leidet. Und manchmal kommt die Hilfe auch vom Bettnachbarn, also dem, das liegt jetzt hier nicht, aber eure Stuhlnachbarn vielleicht. Ja. Wie geht das? In Galater 6, 1 bis 6 heißt es, Brüder, wenn aber ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen eine solche im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gibt Gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage die Last des anderen und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf die anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen, wer im Wort unterwiesen ist, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Dann Kolosser 3, 14 bis 17. Zu diesem allen, den größten Zusammenhang jetzt hier, zu diesem allen aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Gottes regiert in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid als in einem Leib. Und seid dankbar, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und was ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Liebe Geschwister, wir brauchen einander, wir sollten einander festhalten, auch in Krisenzeiten, und einander ermutigen, aufbauen. Jeder von uns ist ein Patient, der die Therapie von Jesus braucht, jeden Tag. Beten wir. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast. Du hast uns gerettet und in dein Leib, die Gemeinde gestellt. Wir sind unvollkommen, wir sind immer noch in der Sünde, haben immer noch unsere Baustellen, wo wir arbeiten müssen, aber du hast uns so viel Hoffnung gegeben durch den Heiligen Geist, weil du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um mit dir zu leben. Und ich möchte darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir einander eine Hilfe sein können, dass wir einander als Gemeinde ein gutes Krankenhaus sind für Geschwister, die Hilfe brauchen, für Leute, die in der Welt sind und dich noch nicht kennen, damit sie gerettet werden können. Danke für deine Gnade, die du uns gibst und dass du selbst der Herr, unser Arzt bist und du bringst uns zurecht und eines Tages werden wir erleben, wie du uns in dir selbst, in Christus vollkommen gemacht hast. So wollte ich anbieten und dich preisen. Amen.